Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den News an, was die letzte Woche so gestartet ist. Pläne der Italiener für eine eigene Startmöglichkeit für Orbitalraketen mittels Sea Launch, was James Webb aktuell so treibt und ob SpaceX nur für pubertäre Jokes seinem Starship-Starturm einen Satz Eier verpasst hat. Wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrttechnik und die neuesten News aus der Raumfahrt. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Eine Mission, die ich dir ja letzte Woche als spannend angekündigt habe, das war die Transporter 3 Mission von SpaceX. Bei den Transporter Missionen wird eine Falcon 9 bis oben hin mit Satelliten von den unterschiedlichsten Kunden vollgestopft. Unter anderem dabei die Nutzlast von Decubed aus Deutschland sowie 29 Nutzlasten, die von dem deutschen Startanbieter Exolaunch angeboten wurden. Exolaunch hatte bereits in den Transporter-Missionen 1 und 2 insgesamt 59 Satelliten mit SpaceX gestartet. Die Transporter 3-Mission am Donnerstag, den 13. Januar, war der zweite Start von SpaceX in 2022 und es wurden insgesamt 105 Einzelsatelliten gestartet. Und obwohl eine so hohe Anzahl an Satelliten gestartet wurde, war das Gesamtgewicht so gering, dass der Booster zurück zum Startplatz fliegen konnte und nicht auf den Droneships im Meer landen musste. Besonders schön war dann natürlich die perfekte Bildübertragung der Landung. Übrigens die 10. erfolgreiche Landung dieses Boosters. Die Landung erfolgte auf Landing Zone 1 in Sichtweite der Startrampe SRC 40, von der nur wenige Minuten vorher gestartet wurde. Besonders schön waren die Luftaufnahmen des landenden Boosters. Der Booster hat so übrigens insgesamt 550 Satelliten ins All gebracht, Fracht zur ISS geflogen und mit Demo 2 den ersten Crewflug von SpaceX durchgeführt. Ziemlich beeindruckende Statistik. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich wird es wohl nie langweilig werden, diese Landung zu schauen. Übrigens war es die 102. erfolgreiche Boosterlandung für SpaceX, die jetzt ein Booster mit 11 erfolgreichen Landungen haben, zwei mit jeweils 10 erfolgreichen Landungen und Booster 1069 wäre der nächste Kandidat, der bei einem weiteren Flug die 10 voll machen dürfte. Hashtag RODO, Reuse or Die Out. Auch am Donnerstag, den 13. Januar, waren wir kurz vor Mitternacht über 800 Raumfahrtfans, um den Start von Launcher One Live zu verfolgen. Ich hatte mir tatkräftige Unterstützung in den Stream geholt. Kai Hüfner, der CEO von Gaia Aerospace, die gerade den ersten wiederverwendbaren Air Launcher entwickeln, war mit dabei und so konnte ich eure Fragen zu Air Launches direkt an Kai weiterleiten. Kai hat uns unter anderem die Vor- und Nachteile von Air Launches erklärt und was bei Air Launches zu beachten ist, bei dem ja eine Rakete im freien Fall vom Trägerflugzeug seine Triebwerke zum Laufen bekommen muss. Der Start des Trägerflugzeugs verlief problemlos und so wurde dann um 23.51 Uhr der Launcher One vom Trägerflugzeug Cosmic Girl abgeworfen, um nur kurz darauf die Triebwerke zu zünden. Die Bilder aus der Onboard-Kamera waren diesmal leider etwas enttäuschend, deshalb zeige ich hier die Bilder von dem vorherigen Flug. Kommen wir zu den News der Woche. Laut dem italienischen Twitter-Account von Ciro Nappi beginnen in Italien in den kommenden Wochen die ersten Vorversuche, um den italienischen Flugzeugträger Giuseppe Garibaldi als eine Sea-Launch-Plattform zu verwenden. Das 1985 in Dienst gestellte Schiff sollte regulär bis etwa 2025 betrieben werden. Es gab bereits 2021 einen Artikel im Forbes Magazine zu der Idee, die ich nicht sonderlich ernst genommen habe. Ja, Konzepte gibt es ja schließlich viele. Anscheinend machen jetzt aber die Italiener Nägel mit Köpfen. Nach Frankreich und Deutschland hat Italien das größte Raumfahrtbudget in Europa. Bin gespannt, ob das den deutschen GOSA-Plänen für eine Sea-Launch-Plattform für die deutsche Nordsee neuen Auftrieb verleiht. Wettbewerb belebt ja bekanntlich das Geschäft. Interessanterweise wurde auch diese Woche darüber gesprochen, dass Kleinträger auch von Kourou aus starten könnten. Ganz interessant, dass jahrelang sämtliche Bestrebungen, eine Raketenkonkurrenz zur Ariane oder zur Vega zu etablieren, untergraben wurde. Jetzt aber plötzlich auch im Raum steht, dass man Microlauncher auch von Kourou aus starten könnte. Glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz dran. Der New Space wird meiner Meinung nach von Geschwindigkeit getrieben werden und wird keine Zeit haben, 2 Wochen mit dem Schiff ans Ende der Welt zu fahren. Wie der ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher gerade selbst erleben konnte, ist man selbst mit dem Flugzeug nach Kourou ewig unterwegs. Und der große Vorteil von Kourou, durch die Äquatornähe viel Nutzlast in den geosynchronen Orbit befördern zu können, ja, für alle Kunden, die in polare Orbits wollen, ist es eigentlich kein Vorteil. Kommen wir zum James Webb. Das James Webb Space Teleskop fährt aktuell seine 18 Spiegelelemente aus der Transportposition in eine Position, in der dann die Feinjustierung erfolgen kann. Dafür muss jeder einzelne Spiegel um 12,5 mm angehoben werden. Innerhalb von etwa 10 Tagen werden 16 der 18 Spiegel jeweils etwa 1 mm pro Tag bewegt. Zwei der Spiegel, nämlich A6 und A3, werden erst am Ende der Prozedur einzeln bewegt, da sie über andere Bewegungsmesssensoren verfügen. 3 Wochen nach dem Start befindet sich das James Webb aktuell etwa 1,3 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Also etwa 80% des Weges bis zum L2-Zielorbit sind geschafft. Durch die 5 tennisplatzgroßen Sonnenschilde kühlt das Teleskop wie geplant auch immer weiter runter. Mit James Webb sollen ja Messungen im Infrarotbereich der elektromagnetischen Strahlung erfolgen. Und Eigenwärme des Teleskops würde als Rauschen die Messungen stören. Aktuell sind es frostige minus 200 Grad auf der kalten Seite des Teleskops und durchschnittlich etwa 55 Grad auf dem sonnennächsten Sonnenschutzsegel. Nächstes Highlight auf dem Flug, etwa 29 Tage nach dem Start, wird sich das James Webb mit einer Triebwerkszündung auf seinen finalen L2-Orbit befördern. Interessant zu wissen, dass die Ariane 5 noch Leistungsreserven gehabt hätte, um das Teleskop direkt dorthin zu bringen. Wäre dabei aber zu viel Geschwindigkeit erzeugt worden, hätte James Webb nicht abbremsen können, da es sich sonst umdrehen hätte müssen, um seine Triebwerke entgegen der Flugrichtung zu zünden. Das wollte man laut NASA vermeiden, da so die Sonne Teile der empfindlichen Sensoren des Teleskops zerstören könnte. Trotzdem hat die Ariane 5 aber ihren Job so präzise erledigt, dass schon jetzt klar ist, dass James Webb deutlich mehr Treibstoffreserven hat als geplant. Statt der vorerst geplanten 10 Jahre könnte das Teleskop mit dem vorhandenen Treibstoff sogar 20 Jahre seinen nicht stabilen Orbit halten. Das ist natürlich eine extrem gute Nachricht und ein Roundhouse-Kick in das Gesicht aller, die 10 Jahre Nutzungsdauer für so ein teures Teleskop als viel zu gering kritisiert haben. Man mag es nicht glauben, aber nach Jahrzehnten an schlechten Nachrichten und Verzögerungen zum James Webb, ja, kommt hier wie ein lauer Sommerregen eine gute Nachricht nach der anderen. Gern mehr davon. Bevor wir uns die Kronjuwelen von SpaceX ansehen, kommt hier die obligatorische Eigenwerbung. Wenn du für die großartige Zukunft der Raumfahrt das richtige Outfit suchst, schau unbedingt mal in den Senkrechtstarter Shop rein. Da gibt es nämlich dein Outfit für die Zukunft der Raumfahrt, Hashtag Team Space. Aber zu SpaceX und den Entwicklungen in Boca Chica. Am großen Startturm wurde nach unbelasteten Bewegungstests der Fang- und Integrationsarme in den letzten Wochen diese Woche dann Belastungstests durchgeführt. Von dem Test ohne Gewicht haben wir sogar Drohnenaufnahmen von Elon Musk auf Twitter bekommen. Nicht nur befinden sich hier die Arme weit oben am Startturm, sondern das Video endet mit einer Kondenswolke aus dem Starttisch. Perfekt getimter Drone-Shot. Auch gut kann man die Ausmaße erkennen mit dem gut 150 Meter hohen Startturm. Es kommt mir vor, als wäre es Jahre her, dass wir die Komplettmontage des 120 Meter Starship Plus Booster gesehen haben. Vielleicht wird das nun zeitnah mit den Fang- und Integrationsarmen auch geprobt und wir können endlich wieder die größte Rakete aller Zeiten bewundern. Aber zu dem obszönen Thumbnail. Diese Woche wurden dann die Fangarme des Startturms mit den wassergefüllten Ballastsäcken getestet. Ja, ich weiß, sieht nicht jugendfrei aus und auf Twitter haben sich passende Memes überschlagen. Durchgeführt wurden mit diesen Lastsäcken zuerst statische Tests, also Tests ohne Bewegung, mit 4 großen und 2 kleinen Säcken. Darauf folgten dynamische Tests, bei denen die Integrier- und Fangarme sowohl vertikal als auch horizontal bewegt wurden. Hier allerdings nur mit 2 großen und 2 kleinen Lastsäcken. Da wir in Detailaufnahmen der Säcke sehen konnten, dass die großen Säcke für bis zu 100 Tonnen zugelassen sind, würde ich davon ausgehen, dass der statische Test mit allen 6 Säcken mit 400 bis 500 Tonnen erfolgt ist. Die Lastsäcke sind eigentlich eine ganz coole Konstruktion. Mit offener Oberseite können so die Gewichte ja nicht überfüllt werden. Das ist jetzt keine Erfindung von SpaceX und ich erinnere mich daran, dass während meiner Zeit an der TU in Hamburg mit solchen Säcken Seeschlag-Falltestversuche an Schiffsfenstern durchgeführt wurden. Aber man kann ja auch von etwas Altem begeistert sein. Ja, das Design ist vielleicht primitiv, aber wirkungsvoll. Die dynamischen Tests wurden mit etwas weniger Last durchgeführt. Die 2 kleinen und 2 großen Säcke dürften für vielleicht 200 bis 250 Tonnen Last gesorgt haben. Das wäre dann etwas mehr als ein leerer Starship-Booster mit 180 bis 200 Tonnen wiegen dürfte. Beziehungsweise etwa doppelt so viel wie das Gewicht eines leeren Starships. Oh, von SpaceX 3D Creation Eccentric war wieder unglaublich schnell, diese Tests mit seinen 3D-Renderings zu visualisieren, bevor sie überhaupt von SpaceX durchgeführt wurden. Das gelingt Ohe übrigens, weil er jedes Teil, was auf der Starbase ankommt, beziehungsweise von dem Fotos im Netz auftauchen, sofort nachkonstruiert und dann selbst schaut, wo es hinpassen könnte und für was es gedacht ist. Vielen, vielen Dank, Ohe, für deine großartige Arbeit. Aber natürlich auch wieder ein riesen Dankeschön an die What About It Family für die tollen Bilder aus Boca Chica. Was passiert aktuell sonst noch so in der Starbase in Boca Chica? Booster 4 nähert sich endlich seiner Fertigstellung. Die seitlich angebrachten Drucktanks sowie die Flugsteuerung wurden diese Woche mit Verkleidungen versehen. Auch die Raptor-Triebwerksköpfe, die bisher seitlich aus der Boosterbasis ragten, wurden mit Abdeckungen bedeckt. Da sich parallel Booster 7 und Starship 22 immer mehr ihrer Fertigung nähern, wird immer lauter in der Community diskutiert, ob Booster 4 und Ship 20 vielleicht doch nicht fliegen werden, da Booster 7 und Starship 22 schon deutlich überarbeitet wurden. Es mag paradox klingen, Hardware, die man doch schon hat, nicht zu nutzen, aber wir konnten Ähnliches schon öfter in der Starship-Entwicklung sehen. So wurden zwischen Prototypen Fortschritte gemacht, die das Testen der schon vor einem Flug veralteten Designs obsolet machten. Was meinst du? Könnte es sein, dass doch nicht Booster 4 und Ship 20 zum ersten Orbitalflug des Starships aufbrechen? Schreib mir noch gern unter dem Video. Wenn wir von SpaceX-Starts reden, kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Dienstag, den 18. Januar, startet frühmorgens um 1.26 Uhr eine SpaceX Falcon 9 mit einer neuen Ladung Starlink-Internetsatelliten von Florida aus. Hat jemand mitgezählt? Ich meine, damit müsste SpaceX auf über 2000 gestartete Starlink-Satelliten kommen. Am gleichen Tag, aber zu einer deutlich humaneren Uhrzeit, startet Astra ihre Rocket 3 erneut. Im letzten Flug wurde ja erstmals erfolgreich ein Orbit erreicht. Wenn bisher alle Starts von der Kodiak-Halbinsel in Alaska ausgingen, wird dieser Start der erste von Astra, der von Cape Canaveral in Florida aus startet. Es soll sehr wahrscheinlich einen Livestream von NASA Spaceflight geben. Wenn dem so ist, werde ich natürlich auch streamen. Kommt dann gern vorbei, wird bestimmt wieder aufregend. Prototypenstarts werden ja nie langweilig. Am Donnerstag, den 20. Januar, wird in Indien ein Polar Satellite Launch Vehicle, kurz PSLV, gestartet. Das PSLV ist eine 44 Meter hohe, auf Feststofftreibstoffen basierende Rakete mit beinahe 4 Tonnen LEO-Kapazität. Leider mitten in der Nacht um 1 Uhr morgens und daher kein Stream vom Senkrechtvater. Aber einen indischen Start würde ich ja auch schon gerne mal live verfolgen. Meiner Meinung nach extrem beeindruckend, was die indische Raumfahrt mit einem Minimalsbudget auf die Beine stellt. Mir wäre eine ESA-Kooperation mit ISRO auch deutlich lieber als mit Russland oder China. Über die indische Raumfahrt muss ich unbedingt auch mal eine Episode machen. Am Freitag, den 21. Januar, startet um 1 Uhr morgens von Cape Canaveral in Florida eine Atlas V 511. Soweit ich weiß, ist das der allererste Start der Atlas V in dieser Konfiguration, also mit 5 Meter Nutzlastverkleidung, einem Feststoffbooster und einem RL-10 in der Oberstufe. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, die Atlas V ist ein Auslaufmodell. Viele Starts wird es also nicht mehr geben. Gestartet werden 2 Aufklärungssatelliten für die US Space Force. Die beiden baugleichen Satelliten sollen den geostationären Orbit überwachen. Nicht nur um Verkehr und Weltraumschrott zu überwachen, sondern auch für Aufklärung von sich feindlich verhaltenen Satelliten. Einen Start habe ich unterschlagen. Eventuell gibt es am Montag auch einen Langer Marsch 4C-Start in China. Den konnte ich aber nicht in allen meinen Quellen finden und die Nutzer ist auch nicht bekannt. Und deshalb hier ein großes Fragezeichen. Bevor es in die Verabschiedung geht, am Montag geht es auf Senkrechtstarter um explodierende Raketen. Hier möchte ich mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken, besonders natürlich bei den YouTube-Kanalmitgliedern und meinen Patreons. Als Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, die wir immer die News mit zusammengetragen haben. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Raumfahrtbegeisterten auszutauschen, der Senkrechtstarter Discord hat über 1300 Mitglieder und etabliert sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt für das deutsche Hashtag Team Space. Link zum Discord ist unter dem Video. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ja, ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.